Herzlich willkommen bei MQ zum Hören. Mein Name ist Bettina Leidl, Direktorin des Museumsquartier Wien, und ich freue mich, euch die Diskursvielfalt im Museumsquartier auch akustisch näher zu bringen. Ihr erhaltet spannende Einblicke in Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Diversität. Bei den MQ-Gesprächen diskutiert Historiker, Philosoph und Bestsellerautor Philipp Lomm mit seinen Gästen die großen gesellschaftspolitischen Fragen aus sozialer, politischer und wissenschaftlicher Perspektive. MQ-Gespräche.
Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen auf der MQ-Libelle. Ganz herzlich willkommen zu unserem ersten MQ-Gespräch im neuen Jahr in bewährter Besetzung mit Philipp Lomm und dieses Mal mit Maya Göppel. Ganz herzlich willkommen, Maya Göppel. Frau Göppel, Sie haben es ja schon ein bisschen beim Hereingehen auch gehört, wie wichtig und wie bekannt Sie in Wien sind, auch in der Kunstszene. Sie waren für uns auch mit Ihrem ersten Buch, auch hier im Museumsquartier, Unsere Welt neu denken, ganz wesentlich für die Transformation eines Kulturareals. Natürlich arbeiten wir mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die uns neue Wege, neue Perspektiven öffnen. Aber wir haben auch dank Ihres Buchs auch gesehen, wie wichtig es für die Kunstinstitutionen oder das Museumsquartier auch ist, selbst einen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft zu tragen, weil auch wenn man es nicht auf den ersten Blick so sieht, sind einfach auch Museen, Theater mit ihren spezifischen Anforderungen an die Klimatechnik, an Transporte und auch Teil des Klimaproblems. Und hier diese Prozesse aufzusetzen, die Transformation des Museumsquartiers hin zu einem klimaneutralen Museumsquartier auf den unterschiedlichen Ebenen, ob es der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbarer Energie, das Senken der Klimawerte in den Höfen durch die Begrünungen, Einsparungen von Wasser, Nutzung von Photovoltaik, Wärme und Kälte, das nachhaltig zu setzen. Und Sie haben ja auch immer wieder gesetzt in diesem Transformationsprozess, wie wichtig es ist, überhaupt einmal ein Datenmaterial zu haben, einmal die Basis zu wissen, um die Strategien für die Zukunft zu setzen. Umso wichtiger und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass Sie auch heute da sind und uns über Ihr neues Buch auch berichten, dass das Thema, wo es um die Werte geht und ein Kompass für die Zukunft. Und das ist auch etwas, was uns natürlich auch unglaublich beschäftigt seit Montag, wo die Werte auf einmal vielleicht nichts mehr bedeuten oder in Frage gestellt oder verhandelt sind und nur mehr das gilt, der am lautesten schreit oder mit der größten Keule um die Ecke steht. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf das Gespräch und ich bedanke mich bei den Kooperationspartnern und darf jetzt gleich an Herrn Karl vom Kreisky-Forum übergeben. Danke.
Dankeschön, Bettina Leidl. Als Vorstandsmitglied des Kreisky-Forums darf ich unsere Generalsekretärin Sabine Kreuzenbrunner vertreten. Möchte mich auch sehr bedanken bei der RD Foundation, die uns geholfen hat, diese Reihe zu finanzieren. Das Kreisky-Forum freut sich auch, mit der ehemaligen Generalsekretärin, eine der Inspiratorinnen dieser Reihe hier zu haben, Gertraud Auer. Dankeschön. Wir Ich muss auch erwähnen oder möchte erwähnen, dass ich draufgekommen bin, dass das neue Buch von der Maya Göpel auch von dem ehemaligen Finanzminister Bruno Kreiskis mit initiiert wurde, nämlich dem Hannes Androsch, der diese Reihe offenbar mitfinanziert hat. Und nachdem er vor 2 Monaten verstorben ist, wollte ich das auch erwähnt haben, auch wenn das Verhältnis zwischen Bruno Kreisky und dem Finanzminister nicht immer ganz einfach war, wie wir wissen. Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen. Ich komme gerade vom Talk von Maya Göpel in der Akademie der Wissenschaften. Da kann ich stolz berichten, dass der Kurator Philipp Blom mehrere Male erwähnt wurde und referenziert wurde. Also wir sind sehr stolz als Kreisky-Forum, dass wir ihn hier haben. Ich möchte sagen, dass dieser letzte Talk sich um die Wissenschaftskommunikation gedreht hat heute Nachmittag. Wie wir wissen, eine sehr wichtige Thematik, denn es geht letztlich um das Projekt der Aufklärung. Aber ich finde es umso wichtiger, dass Sie sich auch mit den Werten auseinandersetzen. Mich freut es besonders, dass Sie das auch als Ökonomin tun, als politische Ökonomin, gerade in Zeiten, wo wir wissen, dass maßgebliche Wirtschaftsmenschen, ich nenne sie teilweise auch Globaligarchen, wo man dann diskutieren muss darüber, ob sie wirklich jetzt den Hitlergruß gezeigt haben oder nicht. Oder auch in unserem Land offenbar das Thema Werte so verschoben haben, dass Dinge möglich werden, die wir uns nicht vorstellen konnten vor einiger Zeit und nicht mehr vorstellen wollten nach 1945. Und umso wichtiger, glaube ich, ist dieses Thema jetzt und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie bei uns sind. Herzlichen Dank.
Einen schönen guten Abend, Ludger Hagedorn vom IWM, das Institut für die Wissenschaften von Menschen. Wir sind dritter Mitveranstalter. Unser riesiges Logo sehen Sie hier hinten mit dem gleich neben dem Kreisky-Forum. Es ist nicht zu übersehen, glaube ich, auch von hinten. Wir haben diese wunderbare Reihe begonnen mit Philipp Blom am 22. Oktober, Auftaktveranstaltung. Hier war ich auch dabei mit Ivan Krastev. Und Sie sehen die geniale Planung von Philipp Blom. 22. Oktober, 21st Century Vertigo war der Titel. Naja, seitdem hat der Vertigo nicht gerade nachgelassen, würde ich sagen. Der ist beschleunigt sich, wir sehen, es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Aber Philipp Blom hat das für heute Abend so geplant, dass wir endlich was zum Festhalten haben. Die Werte, wir werden uns jetzt an den Werten fest, werden wir sehen, ob das gelingt. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Siehst du das?
Wow, Full House. Guten Abend Ihnen allen und herzlichen Dank für die freundliche und großzügige Ankündigung und die Grußworte. Ich freue mich ganz besonders, dass Maya Göpel heute Abend unser Gast ist. Ich freue mich auch darüber, weil es ein besonderer Moment ist und darum soll es auch heute Abend gehen. Bevor wir zu den Festhaltemomenten kommen, Maya, du hast dieses Buch geschrieben, wir haben 2 Bücher dort liegen, die wunderbar in Komplementärfarben sind. Das zeigt eine Eintracht, die sich vielleicht auch in manchen der Ideen dann zeigen wird, obwohl das so nicht geplant war, aber es ist umso, da sehe ich den Brandstätter Verlag stehen, personifiziert von Frau Innerhofer und gute Wahl. Super gelaufen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch haben können. Du hast ein Buch über Werte geschrieben und wir haben uns vorhin kurz unterhalten. Und da hast du gesagt, ja, ich habe es eigentlich geschrieben, ich wollte ein bisschen pessimistisch sein, mich ein bisschen vorbereiten, also schon mal vorbauen, was so passieren könnte. Und dann hat uns die Realität doch überrascht und eingeholt. Aber für die wenigen, die dein Buch, das ja übermorgen ist, rauskommt, also für die alle, die dein Buch noch nicht gelesen haben, bevor wir sozusagen uns ins tiefe Wasser springen, was ist die Kernthese dieses Buches? Was ist dein Anliegen, was du in diesem Buch vertrittst? Der Kompass für die Zukunft.
Wir haben, Judith, im März, ne, glaube ich, gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, es baute sich ja immer mehr so dieses Gegeneinander und Schuldzuweisungen auf. Und dann habe ich gedacht, wir sollten stärker noch mal drauf schauen, wie eigentlich die Strukturen, innerhalb derer wir alle freie Entscheidungen treffen, uns orientieren und im Grunde genommen ein bisschen verzweifeln lassen, weil sie die Lösungsfindung so schwer machen. Und dann gedacht, wie kriegen wir das eigentlich hin über Werte und grundlegende Zielwerte, die uns eigentlich auch inspirieren. Das ist ja, Werte sind ja eigentlich immer positiv konnotiert und man so sieht, welche Zielwerte so angespielt werden. Die Wahlplakate hatten alle dieses Wohlstand, Freiheit, Sicherheit. Das ist ja ein Indikator dafür, dass man Sorge hat, dass die gerade rutschen. Um dann zu sagen, wie schaffen wir das in dieser Sorge, nicht die Schuldzuweisung mal weiter zu normalisieren und sagen, hey, lass uns doch einfach mal bessere Regeln machen, also bessere Politik machen, dann können wir auch wieder viel wertvollere Ergebnisse in den Tag bringen und dann können auch Wirtschaftsunternehmen besser bilanzieren. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen endlich erlauben, dass Geschäftsmodelle, die das Ökologische schützen oder sogar wieder aufbauen oder sozial eben besonders viel für eine Gesellschaft tun, das entsprechend auch in ihrer Bilanz abbilden dürfen, anstatt dass die alles das in die Gesellschaft abdrücken oder externalisieren, wie die Ökonomen das nennen, immer gut aussehen, weil sie die günstigeren Preise anbieten können, weil das wird ja an die anderen delegiert, das Zahlen und das Aufräumen. Und so ging es eigentlich durch, dass ich dachte, ist doch toll, immer ein bisschen Warnung, da baut sich gerade was auf, diese Attacke gegen den Staat ist immer schlimm, immer so Bürokratie, Monster und sowas hörte man ja. Lass uns doch nochmal so ein bisschen sagen, hey, wenn wir zusammenarbeiten und die Dinger neu ausrichten, dann können wir doch auch tatsächlich in diese Dynamik der Veränderung kommen und die Sorge darf abnehmen, weil die Lösungen schneller in die Welt kommen. Und dann ist aber die Attacke so beschleunigt worden und nicht die Dynamik der Veränderung. Und da war ich dann selber erstaunt. Also dieses letzte Abschlusskapitel mit dem ehrenwerten oder lebenswerten Anstand, haben wir ihn dann zum Schluss genannt, war wirklich genau um die Trump-Wahl. Und das hat mich, ich habe viermal neu angefangen. Und gut, es musste leiden, weil wir hatten diesen Abgabetermin. Aber ich dachte, boah, wie kriege ich jetzt mein eigenes Momentum von, da rutscht viel von dem, worauf ich ja auch aufgebaut habe, weg. Erstmal so verarbeitet, dass ich trotzdem wieder sehen kann. Also das ist ja eigentlich unsere Aufgabe von denen, die so denken und beobachten dürfen. Trotzdem wieder sagen, hier bleiben Räume auf, hier sind Schritte möglich. Und wie kriegt man da die Balance hin? Dass man nicht total naiv am Alltag vorbeischreibt, aber eben auch nicht einsteigt in diese totale Abwärtsspirale. Also es war zum Schluss ein emotionaler Ritt. Deshalb danke, dass du das mit mir gemacht hast, Judith. Genau.
Maja, was viele Leute an dir schätzen, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum dieser Raum so voll ist und wir hätten, glaube ich, einen doppelt so großen Raum füllen können, nur dann müsste das Leopold-Museum anbauen und dann müssen wir vielleicht nochmal mit der Familie reden, aber bis jetzt ist es halt noch nicht so. Das ist tatsächlich deine Positivität. Du siehst die Probleme, du erkennst sie, du kannst sie benennen, aber du sagst auch, da können wir was dran tun und ich weiß auch wie. Wir haben die Daten, wir können sehen, wo wir ansetzen. Es erinnert mich ein bisschen, mir hat eine österreichische Bergbäuerin sehr lapidar gesagt, alles was leicht geht, geht bergab. Das ist eigentlich ein ganz gutes Motto in Tagen wie diesen, denn leicht wird's uns ja nicht gemacht.
Wo ist eigentlich der Paraglider, wenn man ihn braucht, ne?
Ja. Genau. Aber wo ist der Paraglider, wenn man ihn braucht? Wir haben ihn nicht, sondern wir sind im Moment zu Fuß unterwegs. Aber du hast angesprochen, du hast das letzte Kapitel vor der Trump-Wahl oder während der Trump-Wahl, nach der Trump-Wahl auch geschrieben und gesehen, was passiert ist. Und du hast gesagt, und damit bist du mit vielen netten, gebildeten, liberalen Menschen in einer Situation, ich habe immer noch geglaubt, dass die Kamala das schafft. Was mich an der Trump-Wahl am allermeisten schockiert hat, war nicht, dass Trump gewählt worden ist, das war immer eine Möglichkeit, sondern dass mit 1 Milliarde Dollar und den besten Experten und Umfragen und Modellen und pipapo niemand gesehen hat, wie eine Hälfte der Bevölkerung denkt und in welcher Realität sie lebt. Das wurde einfach offensichtlich weder von den Daten erhoben noch von den Menschen gesehen, sondern die klügsten Menschen haben vor der Wahl direkt gesagt, na ja, also es ist ganz knapp. Es wird wahrscheinlich noch Monate prozessiert um gewisse Sitze, aber wenn schon, dann hat Kamala die Nase vorn. Und dann kam Trump und hat wirklich alles abgeräumt, was es abzuräumen gab, den klarsten Sieg errungen, der seit langem errungen worden ist. Was natürlich die Frage nachlegt, leben wir hier in Europa in genau dieser Bubble? Ich meine, wir haben gerade eine Wahl hier gehabt und 29% FPÖ ist auch ein historisches Ergebnis. Es ist noch kein historisches Ergebnis auf dieser Höhe. Wir haben bald eine Wahl in der Bundesrepublik, die wird auch interessant werden. Aber verkennen wir auch die Situation vollkommen, in der wir uns befinden?
Ja, ich finde das, also ich würde so vielleicht 2-3 Aspekte versuchen, so ein bisschen rauszunehmen aus dieser Fehleinschätzung. Also wie kamen wir da im Grunde genommen hin und wann ist es vielleicht auch gekippt? Weil ich glaube, dieses späte Kandidatenwechseln führte dann ja tatsächlich zu, dass jemand nicht warm gelaufen war, um konkrete Angebote gut ausformulieren zu können. Jetzt kann man immer noch sagen, der andere Typ hat gar nichts angeboten, sondern Quatsch geredet, ne? Aber das ist ja auch das, wofür er angetreten war. Und dieses Gefühl von, der sagt wenigstens, was er denkt und der ist eher so wie wir und wir trauen diesem Establishment nicht mehr über den Weg. Das war ja gut vorbereitet eben auch. Und wenn dann wenig konkret erklärt wurde, welche Maßnahmen wie tatsächlich ankommen oder die Glaubwürdigkeit nicht hergestellt wurde. Und zum Schluss, ich habe Michelle Obama mir dann angeguckt, ne, weil die finde ich total super. Aber in dem Moment, wo sie anfing, 10 Minuten über die Menopause zu reden und wie Frauen total degenerieren dann. Und deshalb müssten die Leute im Grunde genommen alle Kamala Harris wählen, weil Trump will das Recht auf Abtreibung wegmachen und was eben die Frauenversorgung, die ärztliche. Habe ich gedacht, was machst du denn gerade? Ich meine, du erzählst im Grunde genommen, dass die Leute Kamala Harris mitten in der Menopause wählen sollen, damit sie dann die Leute in der Menopause schützen kann. Sie muss doch das Land führen. Und da habe ich wirklich gedacht, wir haben da verloren, indem nur gegen etwas argumentiert wurde und nur das Verhindern von. Und das hat gesagt, mit Ivan Kastiev hast du gesprochen und der, finde ich, hat das ganz toll immer gesagt, ihr dürft dieses, das ist die letzte Chance, nicht so überstrapazieren. Also wir sehen das ja schon bei der Klimathematik mit den Kipppunkten, da gehst du natürlich darum zu prognostizieren, wo sich Dynamiken verändern. Und diese Dynamik haben wir unterschätzt, ne, was ich da eigentlich schon aufgebaut hatte. Aber Kipppunkt heißt ja nicht, dass es für immer an oder aus ist. Sondern auch jetzt ist es ja auch zu spät mit der Klimaveränderung, da mache ich nichts mehr. Aber ich kann ja mit jeder Aktivität noch wieder Trends einhegen und in eine andere Richtung drehen. Und ähnlich ist es jetzt auch, dieses, ihr habt noch eine letzte Chance, die Demokratie zu verteidigen. Ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen, was da passiert. Keine Wahl mehr zu haben, ist mit Sicherheit das höchste Ziel von gerade auch Elon Musk. Und J.D. Vance litzt ja auch hinten schon, sodass Trump nach 2 Jahren die Treppe runterfallen könnte. Also ich finde, da muss man jetzt ja in allen Szenarien auch denken. Und trotzdem ist es natürlich absolut wichtig zu sagen, das ist ja dann nicht irreversibel für immer da. Das ist eine Katastrophe in dem, was es an Verlässlichkeiten auslöst oder wegnimmt. Aber trotzdem verdient es immer weiter, auch zu überlegen, wie kann diese Gegenbewegung weiter funktionieren oder für was Positives. Und jetzt fangen wir in Deutschland genau das Gleiche an. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war. Es ist die letzte Wahl. Ich habe so versucht, jetzt dagegen zu argumentieren und in vielen Statements, die kommen, gesagt, nehmt das bitte raus. Weil dieses Ganze, ihr müsst jetzt so wählen, weil das ist die letzte Chance. Das fühlt sich nicht frei an. Und wenn wir merken, wie es gekippt ist, das Image von dem, wofür jetzt diese disruptive Seite steht, ist das Befreien von allem, was mir sagt, was ich eigentlich machen darf. Und ich glaube, das haben wir total unterschätzt. Wir haben immer gesagt, die stehen für was Altes, also das Zurückdrehen vom Woken, das Zurückdrehen vom Klimaschutz, das Zurückdrehen. Drin steckt das immer noch. Also die starken Männer, die jetzt wieder richtig mal durchdrehen dürfen und die männliche Energie, die jetzt endlich sich mal wieder zusammenrottet und den Rest benutzen darf. Also das ist ja episch, wenn man sich anguckt, was da gerade passiert. Aber es wird als was Neues, als was Befreiendes, was nicht das Patriarchat zurück, sondern eine neue technologische Revolution, einen Aufbruch verkauft. Und das haben wir unterschätzt. Sie haben die Zukunft gekapert. Und verkaufen trotzdem in vielen Bereichen was unfassbar Reaktionäres. Und deshalb kommen wir nicht dagegen an, indem wir einfach nur sagen, ihr müsst das verhindern, sondern wir müssen schon auch ein Angebot machen. Weil sonst ist das Verhindern von etwas, fühlt sich so genötigt an. Und da, glaube ich, haben wir einfach unterschätzt, wie viel dann noch bereit sind, auf der anderen Seite mitzumachen oder eben lieber gar nicht zu wählen.
Ich glaube, es fühlt sich nicht nur unfrei an, es fühlt sich vor allen Dingen auch unglaubwürdig an. Menschen zu sagen, dies ist eure letzte Wahl, dies ist unsere letzte Chance. Wenn wir dies nicht jetzt machen, dann.
Ja.
Denn schließlich weiß das niemand.
Ja.
Die Welt ist immer komplexer, als unsere Modelle es sind. Und die besten Vorhersagen haben sehr gute Gründe, sind aber meistens falsch. Das heißt, dies ist eine Rhetorik, die, glaube ich, sehr einfach zu überziehen ist und die dann auch fürchterlich unglaubwürdig wirkt. Es scheint mir, dass in dass wir schon längere Zeit in unseren schönen, reichen, westlichen, liberalen Demokratien in einer Situation sind, dass Zukunft eigentlich etwas ist, was wir hauptsächlich verhindern wollen. Dass das beste politische Versprechen ist, es muss sich eh nichts ändern. Mhm. Macht euch keine Sorgen, ich kann dafür sorgen, dass sich hier nichts ändert. Und das ist kein Zukunftsversprechen und ich glaube auch, und dann kann man natürlich darüber sprechen, was dieses Projekt sein sollte, aber ich habe das dringende Gefühl, wenn eine Gesellschaft keine Art von gemeinsamen Projekt mehr hat, dann wird sie zerbröseln. Dann ist das nicht mehr aufzuhalten. Wenn es nur noch darum geht zu sagen, wir haben jetzt so viel, wie wir nie wieder haben werden, wir sind jetzt so friedlich, wie wir nie wieder sein werden, also bitte keine Veränderung, dann hat man eigentlich schon verloren.
Ja, und es ist so eine misstrauenswürdige Verhinderungsenergie ja auch, ne? Und damit ist es so einfach, wenn dieses Misstrauen eh schon eingebaut wurde, das immer mit diesen blöden Fehlmeldungen, mit den Agitationen und den Tabubrüchen so richtig schön zu entzünden. Und dann haben wir eine total aufgeregte Gesellschaft, wo eh diese Idee von, wer kippt als nächstes noch in die totalitäre Ecke, mit wem kann ich jetzt worüber überhaupt noch sprechen, dann mit diesem ganzen Zündeln natürlich auch wunderbar in diese massive Unruhe versetzen, was die ja wollen. Das ist ja Schock in Awe. So, jetzt erzählen wir euch, was wir alles machen können, ob das dann stimmt und wie lange das dann dauert, bis Gerichte das vielleicht aufhalten. Dann sind Reputationen ruiniert, dann sind Karrieren ruiniert. Das wissen die alles. Und je mehr wir dann uns jedes Mal wieder über den nächsten Stock springen, nochmal wieder magisch aufregen und wahnsinnig lange die Sachen diskutieren, die gemacht haben, können die im Hintergrund schön ein paar Dinge regeln. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, nicht über die Stöcke die ganze Zeit zu springen und vor allem auch nicht nur diese Bilder und diese Namen alle zu amplifizieren. Also irgendwann hat sogar Julian Reichelt, glaube ich, gesagt, der jetzt mit NEOS nicht für irgendwas Konstruktives steht. Danke, liebe Öffentlich-Rechtliche, da hat Elon Musk auf Twitter irgendwas gesagt und ihr habt das überall in jedes Medium in die letzte Ecke dieser Republik getragen. Das heißt, jetzt wissen alle, dass Elon Musk die AfD super findet. Und vielleicht hätten das sonst eine große Menge von den potenziellen AfD-Wählern ja auch nicht mal gewusst, weil sie eben nicht auf X rumhängen. Und von daher ist es eben wichtig, was machen wir durch diesen Amplifizierungsmodus im Grunde genommen auch, wie sind wir wie so Lautsprecher dafür und bis hin zu, wenn wir uns überlegen, bei so Wahlentscheidungen, wenn man die Empirie anguckt, gibt es ja bei vielen so das Momentum, ich nehme jemanden, den ich schon mal gehört oder gesehen habe. Und wenn wir in jeder Überschrift machen, die AfD, die AfD, die AfD, selbst wenn wir sie kritisieren, ist genauso das BIP, das BIP, das BIP, ne, das Bruttoinlandsprodukt, in jeder ollen Überschrift, dann so, oh ja, das ist der wichtigste Indikator. Oh ja, das ist die Partei, die setzt gerade die Themen. So, alle anderen arbeiten sich an ihr ab. Und die Frau, ja, die habe ich schon ein paar Mal gesehen, ne, da mache ich doch da im Zweifel mein Kreuz, der Rest sagt mir jetzt gerade eh nichts. Und dass wir da bewusst damit sind, wie wir eben das andere, was leiser ist und was trotzdem passiert, viel mehr wieder in die Sichtbarkeit und in die Wahrnehmung bringen. Und neulich hat die Taz das super gemacht. Da war ein Pastor, der hat auch irgendein rechtsradikales Zeug erzählt. Und dann ist der Bischof eingeschritten und dann haben sie nicht in die Überschrift gesagt, die AfD hat und hier der Pastor und ein Bild, sondern haben den Bischof gezeigt. Und haben gesagt, klare, werteorientierte Intervention, dass bestimmte Dinge nicht salonfähig sind für dieses Amt. Und dann haben wir eine andere Person mit einer anderen Botschaft völlig klar platziert und ein Stück weit normalisiert. Gerade wenn wir uns überlegen, wie stark diese Überschriften, meistens ja too long, did not read, ne? Soll ich mir den Artikel noch angucken? Ich habe doch die Überschrift und vielleicht noch den Chapeau konsumiert, die auch immer auf Skandalisierung geschrieben sind. Und da müssen wir aufpassen, was wir uns antun und wie stark wir die Kraft zu determinieren und zu bestimmen, wie geredet wird, worüber geredet wird, so abgeben an die Seite, die ja nichts anderes will als Chaos stiften. Und dann ist das gemeinsame Projekt nämlich verlustig, genau wie du sagst.
Da ist gerade unser jüngster Zuhörer oder unsere jüngste Zuhörerin rausgegangen. Nicht, dass irgendjemand sagt, dass das Publikum für intellektuelle und kulturelle Veranstaltungen immer älter wird. Ich frage mich was anderes. Ich habe dein Buch gelesen, ich habe mein Buch geschrieben. Wir argumentieren beide sehr rational für eine Welt, in der man, du nennst es, Verständniswissen haben muss und aufbauen muss. Und ich habe das Gefühl, genau das ist der Diskurs, der eigentlich im Moment abgelehnt wird. Genau das wollen die Menschen nicht. Sie wollen nicht irgendwelche akademischen Typen, die ihnen vorschreiben, wie sie denken sollen, was die Fakten sind, wie sie die Welt sehen wollen, sondern es geht eigentlich vielmehr um eine Mobilisierung von Emotionen. Es geht um ein, ja, auch dagegen sein. Wir können darüber sprechen, wogegen eigentlich und wie plausibel das ist. Aber in dieser Landschaft, wie kann man da effektiv kommunizieren? Reden wir da nicht einfach an den Leuten vorbei?
Ich finde das interessant, also zwei Sachen, die du gesagt hast, glaube ich, müssen wir einfach mal so ein bisschen abräumen. Und das ist dieses reine Sender- und Empfängerverständnis. Ich glaube, Wissenschaft kann sehr dialogisch funktionieren und ich kann, wie wir das ja auch versuchen, unterschiedliche Räume zu schaffen, wo man sich begegnet und trotzdem eine Welterkundung möglichst informiert machen möchte. Ich kann ja anders auch einladen. Ich kann andere Kompositionen von Akteuren zusammenbringen. Wir arbeiten jetzt gerade viel mit Film, Fernsehen oder irgendwelchen InfluencerInnen oder anderen, die tatsächlich ja herantreten können an Zielgruppen, die vielleicht sagen, also die Boys and Girls da oben in ihren verstaubten Elfenbeinturmen, die lassen wir mal raus. Aber man kann sich herausbewegen aus dem Turm und dann natürlich auch zuhören. Also wirklich dieses, was treibt euch gerade um? Und ich glaube, das ist ja eine andere Einladung, um dann auch gemeinsam zu sagen, was wären denn eigentlich dann Antworten, die ihr gerne hättet? Und dieses gemeinsame Welterkunden ist ja eigentlich was total Schönes. Und das ist etwas, was mich dann auch kraftvoller werden lässt. Das versuche ich im Moment zu nehmen. So ist mir alles egal, ist mir alles zu komplex, ist mir alles zu doll, hinzukommen zu, aber wenn du es verstehst und wenn du für dich eine klare Position entwickeln kannst, bist du ganz anders handlungsfähig. Also die Selbstwirksamkeit kommt aus dem Verstehen einer Situation. Und dann kannst du eben auch eigene Schritte, sprich Handlungswissen, wie komme ich da raus, für dich generieren und sortieren und merkst auch eher, wenn jemand dir was Vermeintliches andreht und bist nicht so abhängig davon, dass das delegiert ist, dieses Welterklären. Weil irgendwo Orientierung wollen wir ja trotzdem. Und das ist bei Medienkonsum und politischen Entscheidungen bei gerade jungen Menschen ja sehr stark. Nee, ich habe jetzt diese Person, die sagt mir, wie das so ist. So. Und das sind nicht in der Regel wissenschaftlich ausgebildete Menschen. Und deshalb ist ja die Idee, wie können wir die Begeisterung dafür trotzdem noch Dinge verstehen zu wollen, gekoppelt mit dem, dann bist du auch, ja, eigentlich Agency ist ja ein wichtiger Begriff, dann bist du eine Akteurin mehr als so eine Zuhörende. Wie kann man das wieder attraktiver machen und den Suchprozess nie aufzugeben, vielleicht dahin zu gehen, wo so ein Verständniswissen tatsächlich auch etwas mit Selbstermächtigung zu tun haben kann.
Das war das Erste, was du abräumen wolltest, das Sender-Empfänger-Verständnis.
Genau, das Zweite ist so dieses, das ist alles doof, das ist mir alles zu komplex, ich mache, wie ich es will. Das wird sicher spätestens nach 2-3 Runden, wo dir jemand was versprochen hat, wie Trump jetzt ja Bombe zum Schluss gesagt hat, ich bin irgendwie für die neue Arbeit, also ich bin der neue Präsident für die Arbeiterbewegung. Wenn man sich angeguckt hat, was er jetzt in seinen ersten Reden und Dekrets gemacht hat, war da nicht viel drin für die Leute, die in der Kategorie sind, die mager heißen, außer dass er die Personen eben begnadigt hat, die das Kapitol gestürmt haben. Und dieses, wird mir was erzählt oder kommt wirklich was an? Das kommt ja irgendwann, spült sich das hoch. Und dann kann man natürlich ganz lang und breit immer noch die Feindbilder woanders finden, wo angeblich demokratisch legitimierte Institutionen die Schuld haben, wie das die FEMA ist bei Katastrophen oder der Gouverneur in Kalifornien. Aber irgendwann wird da ja auch spürbar, dass sich so richtig nichts bewegt, außer halt viel Geld nach oben zu fließen zu lassen. Und in dem Moment tatsächlich, manchmal müssen wir vielleicht aushalten, dass es etwas diese Enttäuschung, diese Krisenhaftigkeit braucht, aber deshalb nicht aufgeben, zu sagen, dass deshalb eine Bildung, Aufklärung und vor allem Selbstermächtigung durch besseres Wissen anstatt nur hinterherrennen durchaus ein Angebot sein kann. Es kommt eben immer darauf an, wie man diese Einladung ausspricht.
Du baust dein Buch auf 3 Fragen auf und es ist ein ökonomisches Buch in vieler Hinsicht und deswegen, das bestimmt auch die Fragen. Die erste ist, werden wir genug haben? Die zweite, ökonomisch eher ungewöhnlich, ist, werden wir genug teilen? Und die dritte ist, wer sind eigentlich wir? Fangen wir mit der dritten kleinen Frage an. Welches Wir gebrauchen wir hier gerade?
Ja, das ist insofern spannend, weil ich nehme diesen Begriff ganz viel und ich irritiere damit und verärgere all diejenigen, die sagen, geht's nur noch um mich. Und wenn man aber komplexe Systeme als Grundlage nimmt, dann weiß man genau, es gibt immer ein Wir. Und die Grenzziehung von wie viel Wir ist drin, können wir entschieden, also politisch entscheiden, aber wir haben natürlich auch welche, die einfach de facto durch Naturkreisläufe oder auch eine Volkswirtschaft stattfinden, weil wir nur durch Arbeitsteilung und Kooperation im Grunde genommen zu den Ergebnissen in den Regalen oder in den Arztpraxen oder sowas gelangen, auf die wir dann einzeln ganz frei wieder zugreifen wollen. Das heißt, sobald ich anfange zu fragen, wie kommt denn all das in die Welt, was ich individuell nutzen möchte, komme ich in die Vernetzung. Und dann weiß ich genau, wenn ein Gesundheitssystem nicht funktionieren würde und nicht viele partizipieren würden, würde es eben auch nicht diese Angebote für mich geben. Und deshalb nehme ich dieses Verwirrungsmomentum des Erklärens, wie die Dinge zusammenhängen, immer als erste Voraussetzung, um dann zu sagen, wie klein wollt ihr denn die Grenze machen? Also das haben wir jetzt ja gerade auch, dass die ganzen Ökonomen zum Glück jetzt aufschreien und sagen, ja, liebe AfD-WählerInnen, das ist eine super Idee mit dem Dexit, aber dann geht man davon aus, dass das mit dem Wohlstand erstmal komplett vorbei ist, weil die Europäische Union ist unser größter Exportmarkt. Wenn man jetzt noch den Euro kassieren wollt, dann wird wahnsinnig schnell die D-Mark aufgewertet, die Exportnation floriert damit auch nicht. Also dass man im Grunde genommen
sagt, das hat für Großbritannien großartig funktioniert.
Fantastisch, oder? Ja. Die sehen gut aus, die Zahlen. Ja. Und vor allem diese, ne, werden wir genug Teilen-Thematik ist da so richtig schön nach hinten losgeflogen, auf jeden Fall. Es setzt natürlich auch ein Stück weit voraus, dass man Lust hat, diese Vernetzung wahrzunehmen, aber spätestens mit der Einladung, dann gehen Sie doch mal bitte 4 Tage alleine in den Wald und sagen Sie mir, super, das finden nur ich irgendwie zu berücksichtigen und wie wahnsinnig Sie sind. Gut gegangen ist da, dann kommen sie schon ins Nachdenken. Man muss es manchmal ein bisschen plastisch machen. Aber deshalb sind diese Ideen von wo grenze ich aus und wo grenze ich ein, wo ziehe ich Grenzen, unheimlich wichtig, um überhaupt handlungsfähig zu werden und es auch bewusst zu machen, dass Grenzziehungen etwas tun. Aber im Zweifel natürlich auch Versorgungspässe kappen. Und wenn ich einfach nur alle rausschmeißen möchte, bei der IHK in Deutschland haben die irgendwann schön ins Logo eingefügt, 27% sind Menschen mit Migrationshintergrund. Dann kann ich mich halt fragen, wie das hier jetzt noch laufen soll mit der Versorgung. Und das sind schon so Konsequenzen, die es wichtig ist zu zeigen, weil das häufig so ausgeblendet ist im ersten Diskurs. Und deshalb habe ich diese 3 Fragen genommen. Also dieses, werden wir genug haben? Dann fange ich überhaupt ja an, über Versorgungssicherheit nachzudenken. Wo kommt das eigentlich alles her? Und wer stellt das eigentlich alles her? Und wie viel kommt davon aus funktionierenden Ökosystemen? Und das mit dem Teilen ist ja eigentlich das, was aus meiner Sicht momentan den Druck in den Gesellschaften eskalieren lässt. Weil wir wissen, es ist eng, wir wissen, es ist Krise und wir sehen eine absolute Nichtbereitschaft bei einem großen Teil derjenigen, die sich bereichern können, das in irgendeiner Weise so ernst zu nehmen, dass man in die Teilung kommt und sagt, man kann auch vielleicht wieder was zurückgeben, wir finden eine gemeinschaftliche Lösung. Da ist ja die Tendenz, ich check aus. Meine Insel, mein Raumschiff, mein Mars, was da so alles im Angebot ist. Und das ist sehr verunsichernd, gerade für all die Menschen, die wahrscheinlich in keinem anderen Land immigrieren könnten, so zurückgelassen zu werden. Ne?
Ich bin in diesem schönen Land selbst ein Mensch mit Migrationshintergrund. Aber ich habe das Gefühl, in unserem politischen Diskurs im Moment gibt es sehr unterschiedliche Begriffe davon, wer das Wir ist.
Absolut.
Was das Wir beinhaltet. Zwischen denen, die Remigration wollen und genau wissen, wer nicht zu dem Wir gehört, obwohl das natürlich, wenn man genau hinsieht, sofort fast unmöglich wird zu entscheiden. Bis zu denen, die vielleicht völlig unrealistisch alle in dieses Wir einbeziehen wollen, auch wenn das ein Sozialsystem und vielleicht eine Demokratie nicht aushalten würde. Also es gibt sehr unterschiedliche Arten von Wir und gleichzeitig hat sich das noch einmal potenziert durch die verschiedenen Wirs der Online-Welt, wo man geografisch völlig entgrenzt ein Wir haben kann und zum Beispiel an den Wahnsinnstiraden eines reichen Mannes in den USA hängt, als wäre der im eigenen Land. Ich habe irgendwo gelesen, man müsste sich mal vorstellen, Herr Musk wäre ein chinesischer Oligarch und hätte gesagt, er will die großbritannische Regierung stürzen und eine Partei in Deutschland besonders fördern, wie das wirken würde im öffentlichen Diskurs. Aber diese Frage der Grenzziehung, die wird ganz neu, ganz wichtig.
Und genau deshalb habe ich das Gefühl, wir müssen sie expliziter machen. Wo werden Grenzen gezogen? Mit welcher Motivation und mit welchen Konsequenzen? Weil wir kommen nicht drum hin, also alleine die ökologischen Grenzen einzuhalten, um Stabilität sicherzustellen, bedeutet ja genau, dass ich sie benenne. Und das ist ja etwas, was jetzt auch wieder abgeschafft werden soll. Und dann natürlich die Frage, wer ist in welchem Territorium Teil dieser Gemeinschaft, die da bestimmte Rechte zugeschrieben bekommt, ist ja das, was wir jetzt gerade unter Migrationsfrage aushandeln. Und dann diese ganze Verteilungsfrage, drücken wir jetzt mal richtig auf die Sozialsysteme drauf, damit die Leute mal ordentlich wieder leisten, so wie wir es in Deutschland gerade diskutieren. Und wird im Moment ja auch schön ausgespielt gegen die Möglichkeit dann eben einer Ukraine oder einer tatsächlich militärisch beschaffenen Sicherheit überhaupt da rein finanzieren zu können. Dafür muss man auf der anderen Seite was weniger machen. Aber wo sowieso viel zu viel Geld ist, ob die vielleicht daran partizipieren könnten, dass man sowohl die soziale Sicherheit wie auch die militärische Sicherheit gleichzeitig hinkriegte, das ist ja dieser Gesellschaftsvertrag. Und dieser Gesellschaftsvertrag, das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht das, worum wir ringen. Also wer ist da inkludiert und nicht? Und wie sind da tatsächlich Grundrechte und Ansprüche, aber auch Verpflichtungen, Eigentum verpflichtet, ist ja so etwas, was man zwischendurch erinnern könnte, wie sind die verteilt? Und wenn wir das in einer gewissen Ruhe hinkriegten und einer gewissen Verbindlichkeit hinkriegten, wäre zumindest meine These, die ich nicht loslassen möchte, gäbe es natürlich auch die Chance, Ressourcen zu bündeln und zu sagen, wir kriegen das hier mit den Problemen hin. Die Herausforderung, die du gerade schon mal beschrieben hast, liegt natürlich in dieser globalisierten Struktur.
Ja.
Und aber dann ist das Dysfunction, ne, oder das Disruptive kommt dann einfach von der anderen Seite. Selbst wenn wir uns hier aufklärten und die sagen, ich stoche aber die ganze Zeit bei euch weiter rum und mache die Verbindlichkeiten immer, wo ich kann, kaputt. Das ist die blöde Situation gerade, die es eigentlich so schwer macht, eben diese, ja, Gesellschaftsverträge irgendwo haltbar zu gestalten. Ne?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass einer der Widersprüche, mit denen wir im Moment umgehen, einer ist zwischen einer Realität aus dem 19. Jahrhundert und einer aus dem 21. Erstmal kommt das 19. Jahrhundert zurück, weil im Moment Großmächte die Idee der Einflusssphäre wieder beleben. Also Russland will die Ukraine, weil sie zu seiner natürlichen Einflusssphäre gehört und auch andere Staaten. Und diese Einflusssphäre heißt, das können zwar eigene Staaten sein, die können eigene Staatschefs haben, aber die tun, was wir wollen. Und darum kümmern wir uns. Trump hat dasselbe natürlich getan mit Grönland, mit Kanada, mit dem Gulf of America, mit dem Panama-Kanal. Das ist seine Einflusssphäre, sein Hoheitsgebiet. Da soll ihm bitte niemand reinreden. In China ist was passiert, dasselbe mit Taiwan und auch mit dem südchinesischen Meer. Das heißt, diese Logik der Einflusssphären, die aus dem 19. Jahrhundert kommt und irgendwann zu Krieg führen muss, wenn sich die Einflusssphären zu sehr überlappen, die ist eine Logik, die in Europa schon deswegen nicht ziehen kann, weil wir ganz einfach der Wurmfortsatz von Asien sind und keine natürliche Einflusssphäre haben. Das heißt, auch wenn wir es wollten, würde das für uns geografisch nicht hinhauen.
Deswegen, such dir dein Imperium aus, ne, wo du
dich ja, dran hältst. Ja. Deswegen ist Europas einzige Chance die berühmte regelbasierte Ordnung, wo sich Menschen an internationale oder wo sich auch Staaten an internationale Gesetze halten. Aber was mir fast noch wichtiger erscheint, ist der Widerspruch, und ich weiß nicht, ob der auflösbar ist, zwischen einer globalen, entgrenzten Wirtschaft und Staaten, die per Definition innerhalb von Grenzen funktionieren müssen und die sich ihre Grenzen und auch ihre Bevölkerungen nicht aussuchen können. Das heißt, wenn ich der Chef einer großen Korporation bin und ich finde, ich kann eine Fabrik besser woanders ansiedeln, weil ich da besser oder günstiger produzieren kann, dann bringe ich da 6.000 Arbeitsplätze hin. Das ist super für die Leute dort. Aber die Leute, die vorher in Deutschland, den Niederlanden, Österreich 6.000 Arbeitsplätze hatten, die verschwinden ja nicht. Die bleiben in dem Land als richtige Menschen in drei Dimensionen, die versorgt werden müssen, die wieder Arbeit finden müssen. Das heißt, die Logik zwischen der endlosen Flexibilität von Kapital und der Begrenztheit von Staaten, kann man die irgendwie verschmelzen? Können die friedlich koexistieren oder wird die eine die andere zerstören?
Nee, es funktioniert nicht. Das sehen wir ja auch gerade, also mit der ganzen Unzufriedenheit der Globalisierung. Und mir ist da so wichtig, auch wie sprechen wir darüber, um überhaupt gestaltend eingreifen zu können, weil so vieles tabuisiert ist. Du bist ja sofort planwirtschaftlich, im Grunde genommen ausschließend, Fortress-mäßig, wenn du überhaupt darüber sprichst, dass wir eventuell bestimmte Grenzziehungen auch da wieder etablieren sollten. Und deshalb ist mir immer so wichtig zu sagen, wir sprechen davon, werden Märkte globalisiert, ne? Dann wirkt das so schön frei und so schön unternehmerisch und solche Sachen. Aber wie du schon beschrieben hast, haben wir in einigen, vor allem Grundversorgungen wie Agrarrohstoffe oder andere, inzwischen eher so 4-5 Konzerne, die sich bis zu 70% eines solchen globalen Marktes aufteilen oder zumindest Arms Length Trade, so nennt UNCTAD das. Ne? Du bist zwar offiziell noch 2 Einheiten, aber eigentlich handelst du auch ganz viel untereinander auf und hast damit dann eben eine Marktmacht gegenüber Dritten. Das heißt, wir haben im Grunde genommen durch die Globalisierung nicht Märkte globalisiert, sondern wir haben die Voraussetzungen für funktionierende Märkte rausgenommen. Nämlich viele Anbieter und viele Nachfrager noch in ungefähr gleichem Verhältnis zu lassen. Dass wir klare Preissignale haben, die Ressourcenknappheiten ansagen. Das haben wir ja auch externalisiert. Wenn es woanders noch was gibt, sagen wir gar nicht, dass es hier bei uns schon Ressourcenarmut gibt, sondern greifen halt fröhlich auf das Budget von woanders hin. Und jetzt merken wir, dass es da eben nicht mehr so viele Territorien gibt, auf die man einfach so greifen kann, ohne dass es konfliktiv wird. Und die dritte Thematik, die ganz wichtig ist, ist genau dieser Finanzmarkt, weil er ja völlig schnell wechseln kann zwischen den einzelnen Jurisdiktionen und wir daher diese Abwärtsspirale haben, im Besteuern oder eben tatsächlich bestimmte Auflagen durchsetzen zu können. Und das heißt, du hast Thema Gesellschaftsvertrag, da gehört ja eigentlich eine funktionierende Marktwirtschaft dazu und eine funktionierende demokratische Hülle, die im Grunde genommen die Spielregeln für diesen Markt kultiviert, aber auch immer wieder den Job hat, die Voraussetzungen von Chancengleichheit, von viele Anbieter und Nachfrage, von dadurch getriebener Innovation, von einem gewissen Aufstiegsversprechen, es können sich Dinge verändern, im Grunde genommen die Voraussetzungen immer wieder durch regulatives Eingreifen zurückbringen kann. Wir reden immer noch davon, der Staat würde den Markt dann einschränken. Aber im Endeffekt brauchen wir staatliche Interventionen, überhaupt wieder marktstrukturell herzustellen, weil es eben Oligopolstrukturen werden und dann haben wir eine
Kontrolle.
Das
hatte schon Marx begriffen, dass
richtig.
Mehr freie Märkte sich selbst abschaffen, wenn sie nicht reguliert werden.
Ja, das ist komplexe Systemtheorie. Ne? Du fängst an, Nischen zu bauen, wenn du irgendwo im Vorteil bist und siehst zu, dass die Wettbewerber immer weniger Chancen haben und die Tech-Milliardäre sagen es ja auch. Das war ja einfach deren Antritt. Build Monopolies. Destroy others and build Monopolies, weil du diesen Wettbewerb gar nicht so supi findest. Wenn du erstmal groß genug bist und diktieren kannst, unter welchen Bedingungen hier jemand mitmacht, ist das kommod da. Zumindest wenn du sehr profitorientiert arbeiten möchtest.
Noch so ein systemischer Gegensatz. Ich habe mal einen Vortrag von Herfried Münkler gehört und da sagte er, man darf nicht vergessen, Demokratien sind ja auch erfunden worden, um Entscheidungen zu verlangsamen. Na, aber es ist beim zweiten Hinsehen natürlich, irgendein syphilitischer Fürst steht morgens auf und ist ärgerlich, dass er gestern Abend beim Spielen verloren hat und bricht mal einen Krieg vom Zaun. Und dafür haben wir denn in einer Demokratie, das muss durch Komitees gehen, das muss durchs Parlament gehen, das ist alles sehr schwierig und dann ist die Entscheidung wahrscheinlich letztendlich besserer Qualität, als sie es gewesen wäre, wenn das beim Frühstück entschieden wird. Nun ist die Technologien, mit denen wir umgehen, einer enormen Beschleunigung unterworfen. Und sie werden immer schneller. Und die Versuche, das irgendwie logistisch einzuhegen, werden immer hilfloser. Also die KI-Gesetzgebung der EU ist zumindest von laut Expertinnen, die das besser verstehen als ich, von ausgesprochen schlechter Qualität. Weil das erstens die KI von vor zwei Generationen beschreibt und wenn es publiziert wird, dann die von vor vier Generationen und zweitens noch versucht hat, so viel offen zu lassen, weil es weiß, wie schwierig das ist, dass letztendlich dann sehr wenig konkret tatsächlich entscheidbar ist. Wie können wir mit dieser Beschleunigung umgehen als Demokratien?
Jetzt haust du mir aber auch eine so ein megalomanisches Riesending nach dem anderen hin.
Dafür bist du da.
Ja, klar. Auch da fängt es ja damit an, das Problem oder den Themenzusammenhang so zu beschreiben, dass wir überhaupt eine Idee bekommen, warum Intervention nicht fortschrittsfeindlich ist. Also ich versuche immer zu zeigen, womit unsere Narrativen eigentlich noch langsamer werden in der Reaktion auf etwas, um quasi diese Gegenbewegung zu legitimieren und Menschen dafür auch mitzunehmen, weil die Erzählung immer noch etwas vorgaukelt, was eigentlich gar nicht mehr da ist. Also bei den Märkten ist es ja das eine gewesen und hier geht es ja darum, dass mit Beschleunigung was verbessert wird. Das war ja viel das Versprechen, ne? Das wird alles effizienter und produktiver. Und dann ist ja die Frage, was soll eigentlich effizienter und produktiver werden und bis zu welchem Grad? Und da kann ich wieder systemisch betrachtet, zumindest bei lebendigen Systemen sagen, die funktionieren nicht immer besser, wenn ich immer mehr das Maximum raushole, sondern es gibt irgendwann ein Optimum, wo sie ausbalanciert sind. Also einen Regenerationsmodus brauchen wir. Wir funktionieren nicht immer besser, wenn ich nur 3 Stunden jede Nacht schlafe, weil ich unfassbar beschleunige in allem, was ich tue. Ich funktioniere auch nicht unbedingt besser, wenn ich das in einer Stunde bei mir anlandet und ich verarbeiten soll, also Intensivierung, immer weiter fortschreibe. Und deshalb ist ja die Idee zu sagen, Beschleunigung ist per se Verbesserung, das eben auch in Frage zu stellen und sagen, nein, es gibt tatsächlich ja auch Formen, wie wir diese technologische Entwicklung in den Dienst von Systemen, die nach Lebendigkeitskriterien ticken, stellen könnten oder Sollbruchstellen für die Nachhaltigkeit mal lösen könnten. Ob jetzt dieser Wettkampf, ist ja so ein technologisches Wettrennen im Grunde genommen, kostet es, was es wolle, jetzt mit den 500 Milliarden als Moonshot da rein und dann gegen die Chinesen. Das ist ja viel so ein Arms-Race-Muster, was wir da haben. Und trotzdem gibt es auch da die Möglichkeit zu beschreiben, wie kann ich aus dem Arms Race versuchen, in einer Größenordnung ein Stück weit auszutreten. Also ich finde es jetzt wichtig, dass Europa darüber diskutiert, wie weit wollen wir die Infrastrukturen, die ganz woanders kontrolliert werden und in diesem Rennen eingesetzt werden, hier eigentlich normalisieren und akzeptieren. Also Starlink ist ja nur ein wichtiges Beispiel, da ist ja auch unsere Bundeskanzlerin direkt für beschimpft worden von Elon Musk, als sie mal gesagt hat, es ist vielleicht nicht so eine super Idee, eine kritische Infrastruktur bei einem Milliardär zu parken, der jetzt auch noch nicht ganz so staatsfreundliche Orientierung bisher geäußert hat. Das heißt, wie weit wollen wir da mitlaufen? Einfach nur, weil das gerade das innovativste Unternehmen ist?
Aber
oder
haben
sagen
wir die
mal,
Wahl? Haben wir, ich meine, diese Technologien entwickeln sich, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn sie sich nicht in Europa so schnell entwickeln, dann tun sie das woanders und dann entsteht ein gigantisches Hinterherhechten auf unserer Seite. Das heißt, gibt es überhaupt die Wahl, sich zu überlegen, wie viel von dieser Beschleunigung wir zulassen wollen in unseren Gesellschaften?
Das hängt natürlich wieder mit der Vernetzung. Wollen wir alles weiter global machen oder geht es nicht, wenn wir schon imperial eben geworden sind, so eine Aufteilung der Welt, ein Stück weit auch darum zu sagen, wenn die Zonen jetzt gerade in ihrem Wettbewerb unterwegs sind, vielleicht schaffen wir es ja als Vasall eher nochmal zu überlegen, wer sind die Partner, mit denen wir außerhalb dieser Imperien, Kanada, vielleicht haben die ja Lust, lieber mit Europa zusammen zu sein, anstatt irgendwie der 51. Staat zu werden. Könnte ja sein. Vielleicht möchten die ja Oregon, Washington und Kalifornien gleich mitnehmen. Noch sind die ja nicht annektiert. Also ich meine, man darf ja nicht die Kreativität der räumlichen, also neuen Grenzziehungen für ein anderes, eine andere Größenordnung, die was anderes probiert, aufgeben. Das ist ja Teil der Erzählung. Ihr habt keine Chance mehr. Es ist natürlich auch eine brutale Beschleunigung da, aber je mehr wir sagen, es geht eh nicht, je später wir dann anfangen zu reagieren, umso weniger ist natürlich noch die Chance. Und momentan haben wir sowohl in dem Markt noch eine unheimliche Macht, also die Europäische Union mit dem, was da umgesetzt wird, der Größenordnung, der Kaufkraft, der Technologieentwicklung ist ein signifikanter Player noch. Sonst wäre es ja auch nicht so attraktiv, hier jetzt zu versuchen, dass Regulatorik nicht mehr funktioniert. Das ist ja eigentlich, das Infiltrieren soll ja genau dieses, da kommt jetzt eine handfeste Antwort, die in einer Verbindlichkeit etwas anderes baut und auch Grenzen zieht und sagt, wir machen auch mal ein paar Bedingungen. Genau das soll ja unterminiert werden. Und deshalb müssen wir das auch benennen und sagen, wir lassen uns aber die Stärke nicht ausreden, sondern wir benennen diese Strategien. Und natürlich kann ich dann sagen, wir beschleunigen vielleicht mal ein bisschen. Es liegt den Öffentlich-Rechtlichen nicht immer. Aber es gibt ja diese Kooperationsprojekte. Ich glaube, Österreich ist auch dabei, auf jeden Fall mit der Schweiz. Und unsere Öffentlich-Rechtlichen und Kanada, by the way, ist schon dabei, tatsächlich eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur für Kommunikation noch aufzubauen. Da muss mal die ESA jetzt einen Moonshot machen und sagen, wir machen eine Kapitalmarktunion und hauen jetzt mal eine eigene Satelliteninfrastruktur da hoch. Ein bisschen doof wird es dann für die Atmosphäre und das Ozonloch, wenn da oben alles verklattert ist, das sehe ich schon. Aber man könnte auch gleichzeitig überlegen, wie verhindere ich denn diese ganze Starlink-Ambition Satellite-to-Cellphone-Verbindung, weil das sind ja eigentlich die Verträge, die er jetzt gerade verkauft, um dann auch sagen zu können, danke Telekommunikationsunternehmen, ich brauche euch nicht mehr, das heißt, ihr könnt meine Dienste auch nicht mehr ausstellen. Ne, das ist ja der nächste Punkt, weil momentan könnten wir X noch ausmachen. Aber irgendwann, wenn er überall Satellite to Cellphone hat, wird das sehr schwer. Und deshalb wirklich ist es höchste Zeit zu verstehen, dass da eine Gewinnermentalität mit Strategie-Gaming-Erfahrung im Hintergrund und null Skrupel und multiplanetarer Weltvision unterwegs ist. Für den 90% der Menschheit sowieso nur Verhandlungs- oder Manövriermasse ist in dem Erreichen seiner Ziele. Und die sind extraterrestrisch mehr, denn sich um die Erde zu kümmern. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man ja auch die Ansagen und die Intentionen und die Sprüche anders einsortieren und kann trotzdem die Ruhe bewahren, aber mit so einem Nein und vielleicht mal agieren. So, nee, machen wir jetzt halt einfach so nicht. Und wir finden da mit Sicherheit auch noch Kooperationspartner, wenn die Klarheit und die Größenordnung ausreichend ist. Aber diesen Mut jetzt zu haben und zusammenzubringen, das ist unser Job.
Sind wir da schon zu spät, wenn es um solche Technologien geht, die natürlich auch patentiert sind, die Monopole haben etc.? Das heißt, wenn es zum Beispiel um künstliche Intelligenz geht, hängen wir vollkommen davon ab, was in den Vereinigten Staaten passiert. Und das ist sozusagen das nächste große Ding. Soll es jetzt das Ziel sein, dass wir eine eigene europäische künstliche Intelligenz entwickeln, die freundlicher ist und Menschen lieber mag und uns mehr dienen wird? Und geht das, so eine Technologie so einzuzäumen und einzuhegen?
Ich glaube, wir sollten es probieren, bevor wir sagen, geht nicht, oder? Also die Frage ist ja eben auch, warum wird das alles im Rollout und in der Beschleunigung in unsere Infrastrukturen eingebaut? Weil dann kriege ich es schwer wieder raus. Also je mehr ich diese Vermengung von Technologie, die dann von anderen gesteuert wird, mit den lebendigen Systemen in der Gesundheitsgeschichte oder eben in kritischen Infrastrukturen zulasse, umso schwerer kriege ich sie herausoperiert. Aber ich kann natürlich auch überlegen, und wir sind ja nicht, das muss man auch, wie wir schlecht reden die ganze Zeit, ne? Es gibt unheimlich gute KI-Startups, die machen vielleicht auch ein paar andere Sachen. Wir müssen ja nicht auf einer, wir machen jetzt die besseren LLM-Ebene nur mitrennen, also Machine Learning für Large Language Models, sondern es gibt ja ganz andere Anwendungen, die sehr interessant sein könnten für zum Beispiel Wohlstandssicherung, anstatt nur Verblödung oder Beschleunigung von Mustererkennung. Das ist ja auch beides eingebaut, ne? Also Verblödung und Mustererkennung im Positiven. Aber wir könnten natürlich auch sagen, wir sind genau der Standort, der eben überlegt, wie kriegen wir die materielle Basis, die Industrie ins nächste Jahrhundert, sodass wir eben genau die planetaren Lösungen, also die globalisierbaren Lösungen hier anbieten und damit irgendwann auch den Druck, dass man kämpfen muss, um Ressourcen wieder reduzieren zu können. Weil wir sagen, es gibt hier hocheffiziente Versorgungsleistungen, wo mehr Menschen auf diesem Planeten einen Platz finden können. Und da setzen wir jetzt mal alles dran. Das ist eben das Modell. Ich kann ja auch nein, eine bestimmte Beschleunigung zurückdrängen und sagen, wir fokussieren uns auf was anderes. Ich glaube, das Wichtige ist immer wieder, sich klarzumachen, dass wir noch Entscheidungen treffen können und für die einzustehen, ob es dann exakt passiert, ob wir es noch hinbekommen oder nicht. Aber vielleicht knallt in 3 Jahren spätestens der Finanzmarkt, dann können die mit ihren ganzen KI-Modellen einpacken, weil die unfassbar rote Zahlen noch schreiben in vielen Bereichen. Wir wissen das nicht. Und deshalb ist es so wichtig, die Dinge, die wir brauchen, egal ob es zusammenkracht oder falls wir noch die Kurve kriegen, sowieso die globalisierbaren Lösungen sein werden. Weil selbst wenn es knallt, wollen wir ja was wieder aufbauen, was besser funktioniert als das Alte.
Und da geht es darum, auch sozusagen die Ordnung, die jetzt als faktisch angesehen wird, erstmal als eine Möglichkeit unter vielen zu begreifen.
Ja, also wenn es irgendetwas gibt, was die Seite, die jetzt gerade mit Schock und Awe operiert möchte, dann, dass wir nicht mehr glauben, dass es noch einen anderen Weg geht. Haben wir beim neoliberalen Programm ja auch schon, there is no alternative gehört. Immer wenn jemand sagt, there is no alternative, würde ich als Wissenschaftlerin sagen, Obacht, Obacht, das ist wahrscheinlich Schindluder am Werk. So, ne? Es gibt immer Alternativen, ob die gelingen, wie viele mitmachen wollen, all das wird dann Teil des Findens sein. Aber wenn ich aufhöre, Alternativen zu beschreiben, wie sollen wir dann eintreten, wie sollen wir dann Menschen dafür begeistern können? Und diese self-fulfilling prophecy ist genau das, was die wollen. Und genau das haben sie als ein gewisses Manifestum auch unten drunter. Ich habe mir dieses wirklich schockierende Buch The Sovereign Individual mal angetan. Das ist 1997 schon erschienen und wird so ein bisschen als die Bibel der Tech-Elite. Der Guardian hat darüber länger berichtet, Douglas Rushkoff in seinem Team Human Podcast, wie viele von denen, Peter Thiel hat 2020 das neue Vorwort geschrieben, das eigentlich so ein bisschen als eine Prognose werden. Also das ist nicht Fiction, sondern präsentieren das so, als wäre es die Prognose. Und der schöne Untertitel war 97 der allererste, How to Survive the Collapse of the Nation State. Also wie überlebst du den Zusammenbruch der Wohlfahrtsstaaten? Dann haben sie es schnell nochmal lieber geändert. Und jetzt heißt es, The Transition to the Information Age. So, Obacht. Warum ist so ein Titel geändert worden? Und die Prognose ist trotzdem die gleiche.
Die Nationalstaaten. Peter Thiel bringt 4 Kriterien an, einen Argumentationsschritt aus 4 Schritten, die notwendig sind, um dahin zu kommen.
Naja, also erstmal musst du natürlich dafür sorgen, dass deine Steuern nicht mehr eingezogen werden können, weil das ist ja das, wo die Nationalstaaten die am meisten wegnehmen wollen. Dann wäre ein neues Währungssystem ganz gut. Dann musst du dafür sorgen, dass diese kognitive Elite sich so schnell absetzt, dass sie über dem Gesetz steht, dass du sie auch nicht mehr zurückkriegen kannst. Und das ist auch gut so. Das ist die Wertebasis. Du brauchst neue Werterzählungen, die so Ideen wie alle sind vor dem Recht gleich einfach mal klar einkassiert. Und weil das wird eh kollabieren und dann ist es auch gut, wenn sich eine kognitive Elite darum kümmert, durchzukommen, um dann wie Phönix aus der Asche, das ist jetzt meine Zusatzfolge, aufzustehen. Aber stehen wirklich Sätze drin, sie werden Gott gleich, wie die griechischen Götter auf dem Olymp, werden diese produktivitätsgenialen Genies dann zusammenwirken. Und dann ist der Rest halt einfach nur Bürde, Verlangsamung. Und dann ist es auch okay, dass du sagst, naja, dann müssen wir die jetzt mal loslassen, weil die stehen halt dem Projekt der Erneuerung unter anderen Vorbedingungen eben im Weg. Und da sind auch so ein schöner Satz drin wie, wir möchten ihnen helfen, dass sie nicht Opfer, sondern Gewinner dieser Veränderung werden können. Also totaler Strukturdeterminismus, there is no alternative. Naja, dann ist auch okay, wenn ich mich darum kümmere, oben zu schwimmen und alles tue, damit dieser Determinismus Realität wird. Mit all meinen Investitionen, mit all meiner Rücksichtslosigkeit, mit all meinem Kooperieren mit den Tech-Bros. Und das meine ich mit self-fulfilling prophecies. Also Determinismus ist nicht gut meistens.
Du machst Möglichkeitsräume auf, darüber schreibst du auch. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, wenn man zu Festivals geht, wenn man zu Tagungen geht und man hört, was für tolle Modelle es gibt, was für tolle technologische Möglichkeiten es gibt, dass all das tatsächlich möglich ist, was du beschreibst. Das ist durchsetzbar und wir sind immer noch sehr reiche Landschaften, Gesellschaften, wir könnten das tatsächlich auch finanzieren. Was fehlt, ist der politische Wille, das auch zu tun. Und wir erleben gerade in einem Moment, wo diese Sachen auch sehr aggressiv abgelehnt werden, weil sie preskriptiv scheinen, weil sie, wie du sagst, unfrei scheinen, dass wenige Menschen den anderen sagen wollen, alles muss anders werden und ihr müsst alle mitmachen, denn sonst seid ihr und so weiter. Das heißt, wie kann man diesen politischen Willen stärken oder kann man ihn überhaupt stärken? Ich will jetzt gar nicht sagen, bevor es zu spät ist, denn das ist, glaube ich, eine Rhetorik, die wirklich gefährlich ist. Das ist auch die Rhetorik, an der Fridays for Future letztendlich gescheitert sind und die Extinction Rebellion, diese Idee, dass bald ist es zu spät und wenn wir nicht nächsten Dienstag das erreicht haben, dann können wir alle einpacken. Das heißt aber, wie kann man diesen politischen Willen schaffen, helfen in so einer politisch schwierigen Situation wie jetzt?
Ich glaube, wer darauf eine richtig kluge Antwort hat, würde sofort den Friedensnobelpreis bekommen. Also so eine, die man so 100 Punkte planen, ne, in 100 Tagen oder so. Für mich lag viel dann in diesem letzten Kapitel, so dieses lebenswerte Anstand. Ne? Wie können wir in den Umgangsformen miteinander, im Grunde genommen, da sind wir bei so tiefen Werten wie Würde oder Respekt, dazu beitragen, dass wir nicht so verletzlich sind für diese Hassbotschaften und dieses Gegeneinander aufspielen, uns wieder mehr miteinander beschäftigen, wieder die Gemeinsamkeiten nach vorne tragen, wieder einmal kurz zuhören und nicht sofort dagegen hauen. Vielleicht mal das Smartphone runterlegen, wenn wir durch die Stadt laufen und die anderen gegenüber wieder wahrnehmen, sich lokal einzusetzen, um etwas physisch zu schaffen. Also die realen Räume wieder zu Begegnungsräumen, aber auch zu Schaffensräumen zu machen. Meistens ist es einfacher, das sehen wir auch in Krisen, wenn es tatsächlich haptisch wird. Also wenn eine Überflutung ist oder jetzt in L.A., dann fangen wir an anzupacken und wir fragen nicht, wen wählst du morgen und hast du gestern vegan gegessen? Sondern wir sagen erstmal, okay, pass auf, wir haben hier was zu tun. Du kannst das beitragen, du kannst das beitragen, du kannst das beitragen. Und dann sehen wir in der Summe, dass wir doch ausreichend ähnlich sind, um zu kooperieren. Und das ist für mich so der Impetus und dann die lokale Ebene mit Stärken, dass wir versuchen in Unternehmen, so Community Service Agriculture, ne, wie kann ich helfen, Risiken zu reduzieren, indem ich sage, ich gebe euch vorher einen bestimmten Betrag, dafür kriege ich Gemüsekisten zurück. Wie kann ich in der Kommune wieder etwas in der Politik machen? Wie kann ich die BürgermeisterInnen schützen, die zunehmend attackiert werden? Wie kann ich auch aufhören, auf die Politik nur drauf zu schimpfen, sondern auch mal Danke zu sagen, weil der Job echt hardcore ist, gerade wenn man ihn wirklich ernst nimmt. Und eher aus dem kleinen Wirkkreis immer in die Vernetzung zu denken und gleichzeitig natürlich klar und deutlich zu formulieren, was wir uns wünschen von der Politik. Also diese Einladung auszusprechen, gerade an konservative Parteien, weil historisch haben wir es gesehen, wann immer die gekippt sind und selber gedacht haben, wir können auch Populismus und wir gehen mal so rein nach rechts außen, wie wir es gerade noch mit uns irgendwie vereinbaren können, dann hat das Original meistens gewonnen. Und ich habe selber dazu beigetragen, den Diskurs so weit zu erodieren und zu skandalisieren und zu personalisieren, dass mir tief konservative Werte ja eigentlich weggerutscht sind. Und Anstand ist eben einer, wo ich das Gefühl habe, das kann man anspielen. Auch die ärmere Kauffrau, ärmere Kaufmann. Wir wissen nämlich, dass unter den Bedingungen, wo wir eine Erwartungssicherheit haben, dass die anderen mich erstmal sehen als einen Menschen mit Würde, als ein Äquivalent, als ein Gegenüber, wir uns sicherer fühlen, als wenn alle aufeinander losgehen und davon ausgehen, ich schrei lauter als der, ich renne schneller, weil sonst hänge ich hinten runter. Das heißt, wir spüren es, wenn wir den Mode shiften. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das können wir in jedem Tag, in jeder Situation, wo wir sind, uns wieder als ein bisschen Wirk wahrnehmen. Und wir spüren selber, und das ist das Schöne, dass es uns besser geht, wenn wir eine Resonanz gefunden haben von einem Gegenüber, die auch sagt, ich sehe dich auch, ich schreie dich nicht nur an.
Einer der wirklich disruptiven Faktoren in dieser Logik sind soziale Medien,
ja,
weil man da einander gerne und schnell anschreit und weil jeder kommunikative Akt und jede Wahrnehmung, die da stattfindet, durch einen kommerziellen Filter gegangen ist, der dazu designt ist, jemanden mehr Geld verdienen zu lassen. Meistens dadurch, dass es uns stärker emotionalisiert, weil wir dann mehr Zeit auf den Dingern verbringen und das lukrativer ist. Diese Logik, die ins Extreme geht, diese Logik, die sehr stark in die Kontroverse geht, ist, glaube ich, einer der zerstörerischsten Faktoren, die wir in unseren Gesellschaften haben, auch weil sie eben sozusagen die tatsächliche analoge Gemeinschaft völlig ignoriert und die sich da Gemeinschaften bilden können, die sonst nichts miteinander zu tun hätten. Meine Frage, mir scheint es wichtig, aber vielleicht ist es einfach viel zu trivial, aber es scheint mir trotzdem sehr wichtig. Wie wichtig ist es, dass wir in unseren Gesellschaften sehr bewusst analoge Begegnungsräume einbauen? Nicht nur so wie heute Abend, und dies ist ein analoger Begegnungsraum. Wir gehen miteinander um und sehen einander in unserer Körperlichkeit, können auch einander nicht wegswipen, wenn wir nicht einer Meinung sind. Und das ist was Wichtiges. Aber wie wichtig ist es, dass wir zum Beispiel auch im alltäglichen Leben unserer Gesellschaften solche Räume schaffen und forcieren? Österreich ist ein sehr rurales Land, es gibt hier sehr viele kleine Ortschaften und die sind wie überall in der Welt. Mein Sport ist immer zu schauen, wenn ich in ein Dorf fahre, wann sehe ich das erste Haus, was von vor 1945 stammt. Denn man fährt erstmal durch den Speckgürtel der Einfamilienhäuser und Einkaufszentren und Industriegebiete, bis man dann tatsächlich zum Ortskern kommt. Und dieser Ortskern ist inzwischen hauptsächlich tot, weil es das Kaufhaus nicht mehr gibt und den Gasthof nicht mehr gibt und niemand mehr in die Kirche geht. Das heißt, die Begegnungsräume sind eigentlich verschwunden daraus. Kann man sowas wieder schaffen, dass man Strukturen schafft, in denen es Wege gibt, die Menschen machen müssen, in denen sie einander miteinander umgehen im täglichen Leben? Es gibt zum Beispiel, ich habe vor kurzem mit jemand gesprochen, der beschrieb mir einen Besuch in einer Fabrik in Schweden, wo, tatsächlich er ist hier, wo die Treppen ganz bewusst so designt sind von den Architekten, dass man nicht aneinander vorbeigehen kann, ohne einander zu bemerken, weil sie dafür etwas zu eng sind.
Und wie viele sind schon runtergestürzt?
Es ist offensichtlich noch niemand runtergestürzt, okay. Aber es ist ein kleines Designelement, was einen sozusagen dazu bringt, andere Menschen wahrzunehmen und irgendwie auf die zu reagieren. Zum Beispiel sagen, gehen Sie vor oder vielleicht ich gehe vor oder was auch immer. Aber es ist eine soziale Interaktion. Wie wichtig wird so etwas, dass wir tatsächlich solche sozialen Interaktionen, die immer mehr verpuffen, weil wir letztendlich zu Hause sitzen und alles online bestellen können und auch von zu Hause arbeiten können. Wie wichtig ist, dass wir solche Mechanismen tatsächlich bewusst schaffen?
Welches Wir meinst du jetzt?
Naja, wir als Gesellschaften, die versuchen, als Demokratien zu überleben, zum Beispiel.
Und, Okay. Ja, also eins ist natürlich Raumplanung. Da hätten wir dann natürlich bestimmte Vorgaben für eine Kommune, Vergaberecht, Anordnung. Da ist unheimlich viel Musik drin. Also die Quartiersplanung ist ja etwas, was sowohl von der Nachhaltigkeit als auch von der sozialen Begegnung, als auch als Gegentrend gegen die Einsamkeit, das ist ja ein Phänomen inzwischen, wo wirklich bis zu einem Viertel von einzelnen Bevölkerungsgruppen sagen, sie fühlen sich regelmäßig einsam. Also das ist ja diese verrückte Kehrtwende. Ne? Ich schweife da die ganze Zeit durch die Gegend und fühle mich total einsam. Und deswegen denke ich schon, dass bestimmte Trends so doll werden jetzt schnell demnächst, dass auch Gegentrend-Tendenz und Potenzial da ist. Und dann kann ich es natürlich selbst in die Hand nehmen, bestimmte Einladungen auszusprechen. Einfach mal, war in Ostdeutschland eine ganz, ganz schöne Initiative, weil es da ja nicht einfach gerade ist, auch nicht in den direkten Begegnungsräumen. Einfach Frauen in Dörfern, weiße Tischdecken, Tische in die Mitte und alle weiß angezogen, einfach weiße Dinner. Veranstaltung, sagt, wer sich hinsetzen möchte, ist willkommen. Und ich glaube, solche kleinen Interventionen, vielleicht wie so eine Performance-Gedanken, die Abläufe so ein bisschen durchbrechen, die könnten wir ja auch alle mit planen. Arbeitsplätze sind ganz wichtig. Also wenn man im Moment guckt, wo Menschen noch Stabilität finden, ist das ganz oft der Arbeitsplatz. Deshalb wirklich zu sagen, ich committe mich da oder an der natürlichen Begegnungsstätte, wo ich tagsüber miteinander verbringe, da mühe ich mich, dass es kulturell gut wird und verlange das vielleicht auch oder lade dazu ein, dass die Führungspersonen das eben unterstützen. Also dass wir diese räumliche Vorstellung tatsächlich immer mitdenken. Ich glaube, das kann ein schöner Schlüssel sein, weil wir dann natürlich auch das Vernetzte wieder mehr wahrnehmen und das, wie es eingebettet ist. Und spätestens durch diese persönlichen Begegnungen ein Stück weit ja auch an das Körperliche wieder erinnert werden, was ja in aller Depressionsforschung, in aller Demenzforschung alles ist ja, vergesst das nicht. Dieses bedankt euch da zwischendurch mal für diesen unfassbaren Wunderwerk Bioreaktor, der euch A, den ganzen Tag trägt und B, natürlich mit Chemie und Emotionen und all das, was noch ganz anderes an Erlebnissen freisetzt, als es diese digitale Substitutionswelt könnte. Und wir ganz oft da auch im Grunde genommen dieses, also meine ganzen therapeutischen Interventionen, da hieß es immer, gehen Sie in Ihren Körper, Frau Göppel, ne? Diese Kopf-Elli, die dann immer da irgendwie durch die Gegend denkt. Und es hat was ganz Beruhigendes. Also gerade wenn wir es schaffen, den Rhythmus dieses Reaktors wieder ein bisschen reinzunehmen und diese Beruhigung und die Atmung und all das, da kann ich ja auch sehr viel, was sonst abfahren würde, erstmal wieder zurückholen und auch wieder zu mir finden. Und dass wir uns deshalb als ganze Wesen, als das Räumliche, als das Begegnende und vor allem eben tatsächlich auch das Körperliche wahrnehmen, ich fände das eine wünschenswerte Gegenbewegung zu dem, wo wir all das, was nicht mit schnell hingucken, verlustig gehen lassen. Also es ist eine Pillepalisierung einer menschlichen Existenz und wir nennen das Fortschritt. Also selbst unser Cholesterinspiegel, wie es uns geht, all das müssen wir jetzt ablesen an irgendeiner Uhr. Ja, eigentlich könnten wir uns auch schulen damit, das kostet auch nicht die Welt. Ich werde auch nicht abhängig von externen Sachen, indem wir uns mit uns selbst beschäftigen dürften. Also Potenzialentfaltung, Selbstkenntnis. Und dann habe ich auch eine andere Resilienz und kriege vielleicht auch mit einem guten Bauchgefühl, mit einem guten, ich kenne meine physischen Reaktionen, ich kann die einordnen, lassen wir uns vielleicht auch nicht so oft verarschen und agitieren.
Du schreibst auch in dem Buch erstmal über die Truthahnbilanzen, die ich faszinierend finde. und vielleicht kannst du noch kurz erklären, was Truthahnbilanzen sind, aber dann auch über einen Balanceakt. Und da kommen wir wieder zu diesem Wort, das offensichtlich zu einem Leitmotiv des Abends geworden ist, nämlich der Balance zwischen ich und wir. Und dieses Wir ist immer problematisch, immer schwer zu fassen, immer schwer einzugrenzen. Und da sind wir bei noch so einem Schlüsselwort für den heutigen Abend, die Grenzen, die Grenzziehung und die Entgrenztheit. Aber diese Balance zwischen ich und wir ist in einer individualisierten Gesellschaft natürlich etwas Brenzliges und Brisantes. Auf der anderen Seite haben wir auch kollektive Modelle ausprobiert, die nicht so gut funktioniert haben im letzten Jahrhundert. Das heißt also, es ist auch nicht so ganz unschuldig, mit Kollektivismus das Wort zu reden. Das heißt, wie funktioniert diese Balance zwischen dem extremen Individualismus, dem extremen Kollektivismus? Wo ist eine sinnvolle Mitte zu finden?
Mhm. Ja, eigentlich in dem, was du ja gerade gesagt hast, dass die Mitte ein Raum ist. Weil wir es ja so gewohnt sind zu sagen, es gibt ein Extrem und es gibt ein anderes Extrem und das Kontinuum ist weg. Und dann werden in den Medien die beiden Extreme dargestellt. Und das Kontinuum dazwischen, wo ja durchaus noch Begegnung stattfinden kann, fällt aus der Aufmerksamkeit raus. Also da sind die Studien Moin Common, sind genau dafür angetreten. Das ist eine Initiative aus den USA ursprünglich gewesen. Gibt es jetzt auch in Deutschland und in Frankreich, in anderen Ländern, zu gucken, wo ist denn eigentlich noch Mehrheit? Und diese eher schweigende 60%, die durchaus Kompromisse suchen und sich dafür auch bewegen würden, die aber irgendwo das Gefühl haben, wir werden gar nicht mehr gesehen. Und die Extrempositionen sind so dominant in der Wahrnehmung, dass man A, nicht mehr den anderen über den Weg traut, dass es überhaupt noch 60% sind. Das ist dieses Phänomen der pluralistischen Ignoranz. Und dann natürlich auch die Frage stellt, wie schaffen wir das denn eigentlich, dass die im Grunde genommen wieder in die Sichtbarkeit finden? Also wie kriegen wir da mehr Aufmerksamkeit hin? Weil wir dann natürlich auch Mehrheiten, heißt ja, ich bin demokratisch gestaltungsfähig, uns auch wieder was zutrauen würden. Und deshalb das Kontinuum nicht weglassen, weil diese Lager und du wirst auf die eine Seite sortiert oder auf die andere Seite sortiert und dann kommst du auch nie wieder raus. Du sagst dreimal einen falschen Begriff und schwupp bist du für immer non grata. Also damit tun wir uns wirklich keinen Gefallen. Dieser Impuls, eine komplexe Situation durch Rigidität aufzulösen, das nimmt ja das Lebendige raus und das nimmt die Begegnungsräume raus. Deshalb habe ich auch immer gesagt, ja, Rechtsextremismus benennen ist unfassbar wichtig, aber wir müssen in der Brandmauer eine Tür lassen für die Personen, die sagen, das ist mir jetzt doch echt zu krass geworden oder jetzt sehe ich doch, dass das so ist. Wenn wir sagen, du bist schon hinter der Mauer gewesen und da ist jetzt für immer Schluss, dann machen wir wieder auch das neue Allianzenschmieden kaputt. Und natürlich braucht es Zutrittskriterien, wo man sagt, das Rechtsextreme lassen wir mal bitte draußen. Aber warum dürfen wir nicht dazulernen? Warum können wir uns nicht ein Stück weit rehabilitieren? Und damit sind wir wieder bei was Offenem, dass ich schon benennen sollte, wo bestimmte Grenzen vielleicht auch jeweils erreicht sind, aber dann erlaube, dass das häufig in den Grauzonen eigentlich die Lösungen finden werden. Aber momentan ist alles immer schwarz oder weiß. Und dann wird es so verunmöglicht und wir werden genötigt, uns entweder auf die eine oder andere Seite zu stellen.
Und was übrigens auch sehr stark aus der Online-Welt kommt, wo man viele binäre Fragen beantworten richtig muss. Man sich entscheiden muss, ich bin dies oder das. Exakt. Ich gehöre zu dieser Kategorie oder zu jener Kategorie. Ja. Und die Ambiguität verschwindet eigentlich aus diesem Modell völlig.
Ja. Und Stabilität in komplexen Situationen oder in Umbruchssituationen finden wir nicht mit Rigidität und kleiner machen, sondern finden wir eigentlich mit aufmachen und genau wieder die Zusammenhänge verstehen und überlegen, wo können wir neu was bündeln, wo können wir jetzt vielleicht in der Bewegung bleiben. Also Donella Meadows setzt das so schön mit dem System tanzen. Also da geht's gerade nicht, aber vielleicht geht dieser Schritt. Da geht's gerade nicht, vielleicht kann ich aber mit denen zusammenwirken. Dass wir in der Bewegung auf das Positive bleiben, anstatt an, aus, das hatten wir eben schon mal, ne? Jetzt geht's nicht mehr und nur noch bis dann. Oder eben entweder die eine oder das andere Extrem. Und dazwischen, da ist eigentlich das, wo die Magic happens.
Ich habe als junger Journalist mal gesprochen mit einem ziemlich legendären britischen Parlamentarier, Tony Benn, damals schon ein alter Mann. Und Tony Benn hatte seinen Adelstitel aufgegeben, um im House of Commons für die Labour Party zu sitzen. Und ich interviewte ihn und er saß da im dreiteiligen Anzug, Pfeife rauchen und fing an, mich zu interviewen und sagte, junger Mann, wofür ist Demokratie eigentlich gut? Und ich fing so an, das zu stammeln, was man dann sagt, von Gewaltenteilung etc. Und er sagte, ja, das ist alles wichtig, aber es ist völlig uninteressant. Demokratie ist wichtig, um unblutige Machtwechsel zu gewährleisten. Das ist heute zu einem nicht mehr einem theoretischen Gedankenspiel geworden, sondern es ist tatsächlich eine Realität. Das ist sicherlich eine der Qualitäten der immer sehr unvollkommenen und immer nur im Entstehen begriffenen Demokratie. Und jedes demokratische Modell hat seine Schwächen und es gibt kein Ideales. Aber es erlaubt hoffentlich die Kontinuität, dass, wenn Herr Putin stirbt, dann wird es in Russland noch interessanter, als es jetzt schon ist. Aber wenn unser Kanzler morgen stirbt, was ich ihm nicht wünsche, dann gibt es einen geregelten Machtübergang und die Leute, die da oben sitzen in diesen Positionen, sind vielleicht nicht die Besten, sie treffen auch nicht die besten Entscheidungen vielleicht, aber sie tun das innerhalb eines stabilen Systems. Das wäre also ein Plädoyer für die Demokratie, gerade in einer Zeit, wo die Globaligarchen eben sehr erklärt keine Demokraten sind und die Demokratie sehr erklärt hinter sich lassen wollen und diese kleine globale Wissenselite an die Macht bringen wollen. Das heißt, ich glaube, die Demokratie ist schon etwas, was unsere beste Chance ist. Meine Frage an dich ist aber, ist die Art von Demokratie, die wir im Moment haben, die, die wir brauchen? Erstmal diese Art, die Entscheidungen systematisch verlangsamt, aber auch die, die alle 4 Jahre für bestimmte Parteien stimmt. Gibt es andere, flexiblere, in vielleicht diesen Moment angemessene demokratische Modelle, zum Beispiel Bürgerräte, Citizens Councils, die Menschen viel stärker einbeziehen, viel stärker ihre Stimme amplifizieren, den Leuten aber auch sehr deutlich klar machen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind, was du ja auch sehr stark tust. Also in einem Citizens Council, wo man dazu per Los eingeladen wird, daran teilzunehmen und mit ebenfalls ausgelosten Expertinnen über gewisse Probleme spricht, und zwar über eine längere Zeit, sodass man dann natürlich sagt, ich will dies und ich will dies und ich will das. Und man dann hört, ja, wenn das passiert, dann passiert aber auch das und dann geht das nicht mehr und dann wird das schwierig und dann fängt man an, anders über die Welt nachzudenken. Gibt es angemessenere demokratische Modelle für diesen historischen Moment?
Ja, unbedingt. Also ich finde diese Idee mit dem Bürokratieumbau relevant. Das ist ja auch mit drin, weil wir wissen, dass wir irgendwann die Strukturen, die wir gebaut haben, ja auch an die veränderte Zeit anpassen dürfen, damit sie wieder funktionieren. Form follows function. Und wenn wir heute merken, es ist zu komplex geworden, Zuständigkeiten, weil wir immer den Eindruck hatten, hier noch, wir haben ja sehr auf die Einzelfalllogik hin optimiert, zumindest in Deutschland. Deshalb ist es ein Konvolut geworden, wo nicht mehr viel Bewegung drin ist und was die Verlangsamung ein bisschen intensiviert hat. Und deshalb geht es aber nicht darum zu sagen, das muss jetzt alles wegexplodiert werden, sondern eben tatsächlich zu überlegen, wo kann ich es einfacher, aber richtungssicher machen. Und das wäre ja eigentlich ein total toller Regierungsauftrag, wenn man jetzt sagt, wir nehmen das jetzt richtig ernst, dass wir unsere gesellschaftlichen Ziele erreichen wollen. Was steuert denn eigentlich in die Richtung? Was steuert in die andere Richtung? Und wie machen wir es möglichst einfach für AkteurInnen, die eben tatsächlich an der Lösungssuche sich beteiligen wollen, auch in die Gestaltung zu kommen? Und dann kann ich natürlich polyzentrisch anfangen zu denken. Ist im Grunde genommen ja auch die Idee, wie gebe ich die großen Spielregeln auf der nationalen Ebene vor? Und wo lasse ich dann Freiräume in dem Ausbuchstabieren auf der lokaleren Ebene? Also Thema Verteilung zwischen Budgets, aber auch Entscheidungshoheiten zwischen den Kommunen, der Länderebene oder eben tatsächlich auf der Bundesebene. Bei anderen Dingen, wie bei der Bildung, habe ich das Gefühl, da haben wir uns jetzt lange genug die Kapriolen der Kultusministerkonferenz angeguckt. Wäre ganz super, wenn man irgendwann sagt, wenn ihr das mit der Veränderung nicht hinkriegt, dann müssen wir leider das Mandat mal neu verteilen, ne? Also es wäre auch eine gewisse Form von sich ernst nehmen in seiner Wirkungsorientierung. Ich habe auch noch nie, glaube ich, von einem anderen Sektor gehört, außer aus der Politik, naja, wenn die Ziele zu nicht erreicht wurden, ist es ein Zeichen, dass sie zu hoch gesteckt waren. Das hat der Altmaier irgendwann gesagt, zu den Nachhaltigkeitszielen. Und das war so eine Konsultationsrunde mit all den Akteuren, die sich da bemühen. Und du hast so genau gehabt, ja, jetzt haben wir auch eine gute Idee davon, warum es so schwer ist. Also das heißt, die Wirkungsorientierung in all das, was wir reinpacken, das gibt ja dem Ganzen auch einen Innovationsgeist und einen Innovationscharakter. Und dann dürfen wir auch nicht nur motzen. Also bei allen Bürokratieforschungsprojekten sehen wir wieder, wer gewinnt? Skandinavien, Neuseeland, Kanada, die typischen, wo die Vertrauensbasis da ist.
Aber warum ist die so viel stärker dort als hier?
Weil eine andere Vertrauensbasis da ist. Da ist noch eine andere Idee von dem Verhältnis zwischen den staatlichen Regeln und dem, was in der Gesellschaft dann umgekehrt auch gemacht wird.
Naja, jetzt bin ich ein bisschen skeptisch. Meine Frau kommt aus Neuseeland und Neuseeland hat einen gigantischen neoliberalen Kahlschlag erlebt.
Jetzt gerade, ja.
Also in den letzten 20 Jahren oder so etwas. Also
aber Jacinda Ardern hat es ja gerade in die andere Richtung versucht zu entwickeln.
Versucht und dann hat dann die Politik verlassen, weil sie gemerkt hat, das reibt sie auf und das zerstört sie persönlich. Und dann ist der Kahlschlag fortgesetzt worden. Also Kinderarmut ist zurück in Neuseeland, aber auch Superreichtum steigt. Und also Dinge, die es lange nicht gegeben hatte, weil sie einfach nicht nötig waren. In Neuseeland waren Menschen nie reich. Es war ziemlich sozialistisch, aber es war eben auch ein Land mit einem offenen Bildungssystem, in dem jetzt Universitäten geschlossen werden, die nicht nur auf Business sich ausrichten, in der also die Humanities kahlgeschlagen werden, weil das sinnlos ausgegebenes Geld ist, Bibliotheken geschlossen werden, weil wer braucht das Zeug, das verdient ja nichts. Das heißt also, so idyllisch ist es vielleicht auch in Neuseeland nicht, aber trotzdem, das ist ein isoliertes Beispiel, wenn du sagst, Kanada Skandinavien, dort ist das Vertrauen in die Institutionen und in das System noch stärker. Dann frage ich mich trotzdem, warum ist es hier verloren gegangen? Denn es war ja mal stark.
Ich weiß es nicht genau. Im Moment bemerken wir nun einen der großen Unterschiede, weshalb man das Gefühl, man kommt nicht raus, ist die, tatsächlich eine Kultur auch. Also das ist in all den Analysen drin, zu sagen, diese Kultur von, ich habe noch eine gewisse Freiheit, einfach Funktionalität oder Form zu finden, die funktional ist. Ich bin innerhalb der Regelhaftigkeit, in der Verbindlichkeit und trotzdem, wenn etwas jetzt gerade so nicht vorgesehen ist, aber sehr sinnvoll wäre, dann habe ich ein gewisses Spektrum von Entscheidungsfreiheit. Und dann ist die Ethik auf die Seite des Utilitarismus gelaufen, zu sagen, wenn das Ergebnis stimmt und du nicht was total Irres gemacht hast auf dem Weg, war das eine gute Entscheidung. Und bei uns ist es im Moment ja so, dass du eine riesen Verantwortungsvermeidungsstrategie im Grunde genommen auch noch auf Digitalisierung gesetzt hast in der Bürokratie, weil ein Vorgang über so und so viele Ebenen freigezeichnet, rückgezeichnet, rumdümpte, nur damit niemand in irgendeiner Weise dann verantwortlich ist für ein Ergebnis, weil wir so drangsalierend reagieren. Und das ist natürlich etwas, also dieses Schuldzuweisen ist so stark geworden, was im Grunde genommen die Erlauberkultur von, ich habe ganz viel super gemacht und auch viel innovativ gelöst, da ist mal ein Fehler passiert, da wird dann sofort nur auf den Fehler geguckt und nicht auf all das, was ermöglicht wurde. Und ich weiß nicht, warum das so doll geworden ist. Das würde mich sehr interessieren, weil das alle wahrnehmen. Also, und wer auch immer im Moment gerade nach Deutschland kommt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ich glaube, im Vergleich sagen mir Leute, hier ist es noch netter, obwohl wir jetzt gerade auch ein echtes Thema haben. Aber Deutschland ist so brutal in seiner Umgangsform gerade miteinander und mit dem nichts mehr Positives sehen wollen. Und natürlich fängst du dann an, drüber nachzudenken, boah, wenn ich es als nächstes abkriege, sage ich dann noch was oder werde ich doch lieber auch stumm? Und das sind natürlich keine Innovationen. Momente. Und dann mache ich es auch nicht leichter, sondern im Zweifel handle ich lieber nicht mehr. Das wissen wir auch aus der Forschung. Ne? Dieses, wenn ich etwas getan habe und etwas geschieht, bin ich schuldiger, als wenn ich lieber nur zugeguckt habe oder getan habe, als hätte ich es nicht gesehen und da ist ein Schaden entstanden. Und deshalb ist da so eine negative Hemmspirale gerade am Laufen. Aber weißt du, wo das herkommt? Warum das in Deutschland so crazy geworden ist? Weil es ist, also ich wünsche mir so, wie kriegt man da einmal so eine Injektion rein und sagen, hey, du bist okay. Ich bin okay, du bist okay. Machen wir hier mal in Ruhe ein paar Dinge klar.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich lebe auch nicht in Deutschland und kann das nicht so direkt mitsehen. Ich habe das Gefühl, dass es zum Beispiel in Österreich auch daran liegt, dass es so ein ländliches Land ist. Und das ist im europäischen Vergleich wirklich außergewöhnlich. Wie die Bevölkerungsstruktur hier ist. Also Wien ist größer als die nächsten 50 Orte von seiner Bevölkerung her. Mhm. Und die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher lebt in Ortschaften mit weniger als 5000 Einwohnern. Aber es heißt natürlich, man sagt auf Englisch, you can take a girl out of Texas, but you can't take Texas out of the girl. Und man hat das auch hier, also Menschen bringen oft ihr starkes dörfliches Gemeinschaftsverständnis mit in die Hauptstadt und dann herrscht hier auch eine starke Gemeinschaftlichkeit, eine relativ große Großzügigkeit und es gibt in den Orten in Österreich nicht nur die entkernten Stadtkerne, sondern auch noch solche Institutionen wie die Freiwillige Feuerwehr und die Blasmusik und den Gesangsverein, die wahnsinnig wichtig sind zur Gemeinschaftsbildung, die tatsächlich genau diese analogen Begegnungsräume sind, die sonst vielleicht fehlen. Also komischerweise denke ich mir manchmal, dass dieses Land tatsächlich für eine europäische Zukunft auch eine Menge anzubieten hat. Also zum Beispiel auch Wien mit seinen Gemeindebauten. Noch so ein Beispiel von analogen Begegnungsräumen. Irgendjemand hat in den 20er Jahren die geniale Idee gehabt, in der Zwischenkriegszeit, wir werden arme Menschen nicht am Stadtrand kasernieren, wie das in Frankreich passiert ist, wie das in vielen anderen Ländern passiert ist, sondern es gibt Gemeindebauten in jedem Bezirk, auch im wohlhabendsten. Und das fördert natürlich eine soziale Durchmischung, das fördert natürlich eine Wahrnehmung voneinander, ein Umgehen miteinander, die in anderen Städten viel vermeidbarer ist. Und man muss ehrlich sein, man würde es natürlich oft gern vermeiden, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die ganz anders sind als man selbst. Aber in Wien findet diese Begegnung täglich statt Und ich habe das Gefühl, also wo es um analoge Begegnungsräume steht, hat Österreich wirklich gerade einer sich immer stärker ins Digitale entwickelnden Welt eine Menge anzubieten, weil diese Gemeinschaften hier noch stärker funktionieren als in vielen anderen vielleicht stärker urbanisierten, stärker industrialisierten Gesellschaften oder inzwischen postindustrialisierten Gesellschaften.
Aber jetzt habe ich eine kurze Idee. Also,
eine kurze Idee, ja. Wunderbar.
Nee, wo kommt das? In Deutschland ist es ja schwierig, auf irgendwas anderes stolz zu sein als auf den preußischen Arbeitsethos, ohne sich verdächtig zu machen. Also wir sind ja so ein bisschen die Ingenieursnation, das muss dann auch reibungsfrei funktionieren.
Wie die Deutsche Bundesbahn.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir werden gerade in unserer einzigen Identität, mit der wir uns noch wohlfühlen durften, das Schnurren der Infrastruktur, der Stechuhr und so weiter, werden wir unfassbar gekränkt, weil das alles kaputt geht. Und dafür will keiner Verantwortung tragen. Und da, vielleicht hat das wirklich was mit so tieferen Verankerungen zu tun. Also wieder bei irgendeinem so Wertverständnis, so einem Kulturenverständnis, weil das merke ich, also auch wenn man mit CEOs spricht, also die sind total angefasst, dass sie in internationalen Runden nicht mehr bewundert werden als der Industriestandort mit dieser starken Wirtschaft, sondern die Chinesen sagen, erzählt ihr euch immer noch, dass ihr Vorreiter seid bei der Technologie? Schön, dann kommt ihr wenigstens nicht hinter uns her. So, also das ist ja total, also vielleicht sind wir da so ein bisschen bei dem, das schnurrt und surrt nicht mehr und dann machen wir noch kleinere Mikromanagement-Sachen, damit es wieder schnurrt und surrt und kontrollieren und ersticken. Ich glaube, das ist die Abwärtsspirale, in der wir gerade stecken.
Noch ein deutsches Spezifikum, was dann dem Österreichischen sehr anders ist, auf verschiedene und auch sehr kritische Weisen. Deutschland, du hast von Schuldzuweisungen, von dauernden Schuldzuweisungen gesprochen im politischen Diskurs. Deutschland ist ganz stark eine Schuldkultur. Der Zweite Weltkrieg, natürlich. Wir waren die Schuldigen, wir waren die Musterschüler in der Wiederaufarbeitung dieser historischen, beispiellosen Schuld. Und dieses Musterknabentum war auch sehr wichtig. Das heißt natürlich, das Moralisieren im politischen Diskurs ist auch wahnsinnig wichtig. Das ist in diesem Land ein bisschen anders gelaufen.
Und wieso habt ihr dann jetzt auch Thema?
Ich glaube tatsächlich, der moralische Diskurs ist hier weniger moralisierend auch. aber ich glaube auch in Deutschland, diese Schuldzuweisungen, die sind schon sehr stark eingebacken in den politischen Diskurs. Maja Göpel, wir könnten noch viel besprechen, aber ich danke dir dafür, dass du einfach immer wieder in schwierigsten Situationen, ohne diese Schwierigkeiten zu leugnen oder wegzudiskutieren, Mut machst und zeigst, es geht. Und alles, wenn auch alles, was leicht ist, bergab geht, manchmal lohnt es sich, bergauf zu gehen, denn von da oben sieht man besser.
Und zusammen ist besser, dann kann die eine Trinkflasche, die andere den Rucksack tragen, man wechselt sich ab und so. Deshalb, miteinander ist besser als gegeneinander, wirklich. Wir kommen da weiter.
Das ist unser Schlusswort. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Das war MQ zum Hören. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bitte abonniert MQ zum Hören, um keine neue Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge von MQ zum Hören. Alles Gute und auf Wiederhören.